Liebe Geschwister, unser Thema lautet Genderismus, die gefährlichste Ideologie der Gegenwart. Und ich habe mir jetzt lang überlegt, wie ich euch begrüßen soll. Ich kann es ja mal so machen. Liebe androgynen Menschen, liebe Bigender, liebe Frau zu Mann, liebe Genderqueer, liebe Intersexuellen, liebe weder noch, liebe Nichtbinären, liebe Pangender, liebe Pangeschlechtlichen, liebe Transweiblichen, liebe Transmännlichen, liebe Transmenschen, liebe Transsternweiblichen, liebe Transsternmännlichen, liebe Transsternmänner, liebe Transsternfrauen, liebe Transfemininen, liebe Transmaskulinen, liebe weiblich Transsexuellen, liebe männlich Transsexuellen, liebe Intersternchen männlich, liebe Intersternchen weiblich, liebe Zwitter, liebe Hermaphroditen, liebe Two-Spirit, drittes Geschlecht, liebe viertes Geschlecht, liebe XY-Frauen, liebe Batsch, liebe Femme und so weiter. Und alle anderen, seid herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wer sich angesprochen gefühlt hat, ich jedenfalls nicht. Das war jetzt nur ein kleiner Teil der über 60 Geschlechter, zum Beispiel bei Facebook und auch in anderen Seiten und Plattformen. Gibt schon eine große Geschlechtsauswahl. Das Thema ist aber überhaupt nicht lustig. Ich möchte mal beginnen mit einer Statistik. Und zwar stand es jetzt in IDEA vor einigen Wochen. Ich hatte das hier mir reinkopiert. Genau, das war ein Artikel aus IDEA Nummer 18 2023, der Transgender-Trend. Und da habe ich eine erschütternde Statistik gelesen. Es heißt hier in dieser Ausgabe Nummer 25 von der Autorin Rebecca McLaughlin, sie sagt, die Häufigkeit von Suizidversuchen, also von Selbstmordversuchen unter jugendlichen Mädchen, die sich als Transgender identifizieren, die also ihr Geschlecht umwandeln wollen, diese Häufigkeit von Selbstmordversuchen unter solchen Mädchen ist extrem hoch. Eine Studie fand heraus, dass die Quote von Suizidversuchen bei weiblichen Transjugendlichen, die sich als männlich identifizierten, bei 50,8% lag. Über die Hälfte dieser Mädchen ist suizidgefährdet, die sich als Jungen umwandeln wollten oder wollen. Die höchste Quote aus jeder Kategorie, dicht gefolgt von jenen, die sich weder als vollständig männlich noch als vollständig weiblich identifizierten, da liegt sie bei 41,8%. Und schließlich männlichen Transjugendlichen, die sich als weiblich identifizierten, die haben eine Selbstmordrate von 29,9%. Wir merken schon, da kann etwas nicht stimmen bei dieser hohen Selbstmordgefährdung. Die Menschen, ja, sind aus dem Rahmen gerissen. Und leider tut unsere Gesellschaft, die Regierung, die Politik, die jetzige Regierung und die Politik vieles dazu, um die Menschen herauszuholen aus ihrer schöpfungsgemäßen Geschaffenheit. Die Schöpfungsordnung Gottes wird nicht mehr anerkannt. Letztendlich richtet sich's gegen Gott selber. Der Aufstand des Menschen gegen Gott. Und heute erleben wir das auch auf moralischem Gebiet. Schon lange geht es ja auf anderen Gebieten, auf lehrmäßigem Gebiet, viele Irrlehren, aber jetzt auch ethisch, moralisch, bis hin in die Existenz des Menschen hinein. Einige Beispiele. Eine junge christliche Mutter möchte ihr Kind in einem staatlichen Kindergarten anmelden. Die Leiterin zeigt ihr den Kindergarten und erklärt ihr plötzlich, übrigens, wir sind auf dem neuesten Stand. Bei uns werden Eltern nicht mehr als Vater und Mutter angesprochen, sondern als Elter 1 und Elter 2. Wobei ich mich frage, wer ist jetzt Elter 1 und wer Elter 2 ist? Ist es der Vater oder die Mutter? Da geht es ja auch schon los. Ja, also geschlechtsneutral jedenfalls. Außerdem sagt die Kindergartenleiterin, gibt es bei uns eine extra Kuschelecke, in der die Kinder gemeinsam ihre Geschlechtlichkeit erforschen können. Als die gläubige Mutter das hört, nimmt sie ihr Kind und verabschiedet sich. Ja, wenn wir in den Unterricht schauen, in verschiedenen Fächern, zum Beispiel hier Deutschunterricht, wir müssen mal die Schulbücher angucken, zum Beispiel der Oberbegriff Familie, da eine Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler oder Schülersterncheninnen und wie das alles heißt, soll der Satz zugeordnet werden, wir heißen Peter und Klaus und sind eine besondere Familie. Also Familie nicht mehr Mann und Frau und Kinder, sondern zwei Männer und ein Kind, zwei Frauen und ein Kind oder ja, was alles noch so kommt, ja. Vielleicht mehrere Personen in der Familie, also Polygamie und Polyamorie und wie das alles heißt. Alle möglichen Formen, die sogenannte Regenbogenfamilie. Wobei übrigens der Regenbogen natürlich ein Symbol Gottes ist, dass er keine Sintflut mehr schickt. Und das wird auch vom Feind verdreht. Ins Gegenteil, die Farben werden auch auf 6 Farben reduziert zum Beispiel. Muss aber nicht überall so sein. Jedenfalls wird der Regenbogen missbraucht und verändert. Ich habe ja vor einigen Wochen eine Petition gestartet bei Citizen Go. Könnt ihr gerne unterschreiben, wenn ihr eingebt, der Regenbogen gehört Gott und nicht LGBTQ. Dann kommt ihr auf die Petition und könnt ihr unterschreiben. Herzliche Bitte, das weiter zu verbreiten. Denn ich bin der Meinung, wir Christen lassen uns den Regenbogen nicht wegnehmen. Es ist der Regenbogen Gottes und nicht der Regenbogen dessen, der alles durcheinander bringen will. Seid ihr auch der Meinung? Und ich freue mich an sich immer, wenn ich einen Regenbogen sehe. Ich sage, ja, wunderbar, dabei erinnert an die Sintflut, dass der Mensch Sünder ist, dass er umkehren soll zu Gott. Und genau das verkündigen wir auch zum Beispiel in unserem Regenbogentraktat, was er da drin findet. Das haben wir auch oft schon bei solchen Christopher Street Days verteilt. Die nehmen das erstmal, weil sie denken, ja, das ist auch so unsere Richtung. Dann lesen sie Umkehr, Buße, Sünde, Vergebung, Unmoral, Umkehr. Ja. Und genau das ist ja der Sinn, dass die Menschen das lesen und wirklich umkehren. Wir alle müssen umkehren. Wir sind alle Sünder von Natur aus. Aber auch diese Sünde sexueller Verkehrungen, Verdrehungen, auch da wollen wir helfen, dass Menschen da zur biblischen Orientierung finden. Ein anderes Beispiel, die Menschen, die Christen sind mir selber bekannt. Ein christliches Ehepaar ist als Pflegeeltern beim Jugendamt angemeldet. Eines Tages lädt das Jugendamt das Ehepaar zu einem Gespräch ein. Die christlichen Pflegeeltern wundern sich, dass die Mitarbeiter das Glaubensbekenntnis ihrer Gemeinde ausgedruckt auf dem Tisch liegen hat, das Jugendamt. Das war in dem Fall unsere Gemeinde, ich sage es euch ganz offen. Und da heißt es ja, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Es würde übrigens empfehlen, allen Gemeinden das rechtzeitig in die Bekenntnisgrundlagen zu schreiben, dass man sagen kann, wir glauben aber so, wir trauen keine anderen Lebensformen. Rechtzeitig bitte. Da gibt es immer noch die Glaubensfreiheit als Grundrecht. Ja, und jedenfalls in unserem Bekenntnis steht es schon seit 12 Jahren drin. Und dann wurden diese christlichen Eltern, Pflegeeltern gefragt von der Beamtin, wie stehen sie zur Homosexualität? So die typische Frage halt überall, ja. Und die Christen antworteten, die Bibel bezeichnet Homosexualität als Sünde. Also immer die Bibel zitieren, die Bibel sagt, ja, ganz klar. Und dann wird die Beamtin kreidebleich und erwidert, wenn sie das so sehen, können wir mit ihnen nicht mehr zusammenarbeiten und ihnen keine Kinder zur Pflege anvertrauen. Das war in einer Stadt. Gott sei Dank auf dem Land war es dann anders, da haben sie Pflegekinder bekommen. Also ist auch noch unterschiedlich, es hängt oft auch von den Beamtsternchen innen ab, die das machen. Und jedenfalls auch die Sprache merkt, der wird verändert. Wir haben in diesem Heft Der schmale Weg auch einen Artikel drin von Holger Schmidt und mir über die Veränderung der Sprache. Ich habe damals in der Einleitung geschrieben, das war das vorletzte Heft, es kommt das Neueste, ist in Druck. Liebe Leser, oder soll ich lieber sagen, liebe Leser, Sternchen innen, Klammer auf, MWD, Klammer zu. Keine Angst, wir werden Sie jetzt und in Zukunft nicht so ansprechen, sondern beim generischen Maskulinum bleiben. Also liebe Leser, schließt auch die lieben Frauen mit ein. Aber wie Sie alle wissen, nimmt die unbiblische Gender-Ideologie mit ihren über 60 Geschlechtern in Politik, Medien, Sprache und leider auch Kirchen und Freikirchen überhand. Auch in ehemals evangelikalen Bibelschulen, Akademien. Da heißt nicht mehr liebe Studenten, sondern liebe Studierende, liebe Betende. Liebe Spendende, es gibt keine Spender, Beter oder Studenten mehr, sondern nur noch dieses Gerundium, diese Formulierung. Und wenn ich sowas kriege von irgendeiner früher evangelikalen Bibelschule, spende ich da garantiert nichts hin. Ja? Das ist meine Meinung, die sich da auch schon angepasst haben. Es gibt auch in christlichen Kreisen immer mehr Leute, die nicht mehr sagen, liebe Brüder und Schwestern, sondern liebe Schwestern und Brüder, was völlig unbiblisch ist. Es widerspricht Epheser 5, die Hauptstellung des Mannes. So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, ist der Mann das Haupt der Frau. In der Welt ist was anderes, sehr geehrte Damen und Herren, aber in der Gemeinde ist die Hauptstellung Christi über die Gemeinde und die Hauptstellung des Mannes über die Frau. Ich habe mal einen Vortrag hochgeladen auf YouTube. Die Anrede, liebe Schwestern und Brüder, ist unbiblisch. Also wenn ich schon in der Gemeinde als Gast bin und schon gleich höre, liebe Schwestern und Brüder, da geht bei mir schon gleich die Alarmglocke hoch. Dann denke ich, was kommt denn jetzt noch alles? Ja? Wir müssen wirklich sehr sensibel und sehr genau sein, auch bei solchen klein erscheinenden Dingen. Denn da fängt es schon an. Es hat nichts mit der Abwertung von Schwestern zu tun. Es geht einfach um die biblische Schöpfungsordnung. Dann habe ich noch geschrieben, unser Titelbild auf diesem Heft, Der schmale Weg, zeigt das Europaparlament in Straßburg mit dem Symbol des neuen Europa. Es sind zwei ineinander verschlungene, geschlechtslose Genderfiguren. Ich weiß nicht, wer es erkennen kann. Großes Becken und keine Brust oben. Also das steht statt einem Kreuz, steht das vor dem Europaparlament in Straßburg. Ich habe es selber fotografiert. Könnt es gerne abfotografieren. Ja, und wir machen da nicht mit. Und dann haben wir auch über die Sprache hier einiges geschrieben. Noch ein Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Die Kinder einer christlichen Familie nehmen nicht am Sexualkundeunterricht in ihrer Schule teil, da dort die Schamhaftigkeit nicht gewahrt wird. Also da wird alles mögliche perverse Zeug und Sexspielzeug und den Kindern schon beigebracht. Den armen Kinderseelen, sage ich mal. Ja. Und die christlichen Kinder, die waren abgemeldet, also von der Familie waren abgemeldet. Daraufhin erhalten die Eltern eine Anzeige wegen Schulverweigerung und werden zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Aber die Eltern bezahlen das nicht, weil sie sagen, wir haben kein Unrecht begangen. Dann werden sie zur Erzwingungshaft abgeholt. Auch diese Eltern sind uns persönlich bekannt. Ja, was ist nur in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, Europa los? Zum Teil auch weltweit. Welcher Geist hat sich da eingeschlichen? Der Erzbischof Janis Vanags von der Lutherischen Kirche in Lettland, den ich persönlich ganz gut kenne, wir waren mehrfach in Lettland zu Vorträgen, er hat gesagt, ich zitiere, hat Folgendes gesagt: Ich erinnere mich, dass ich als Kind etwas von einem Staat las, in dem die Hunde mit Polizeimethoden gezwungen wurden zu miauen und die Katzen gezwungen wurden zu bellen. Stell dir mal eine Katze vor, die bellt und ein Hund, der miaut, ja. Und er sagt weiter, doch ich habe bis heute gedacht, dass solche Vorkommnisse in das Reich der Fabeln und Fantasien gehören. Dennoch scheint es, dass ich mich geirrt habe. Bisher war es der Welt halbwegs klar, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass der Mann nicht dasselbe ist wie die Frau und die Frau nicht dasselbe wie der Mann. Seit einigen Jahrzehnten behauptet eine der größten Bewegungen sowohl in der Welt als auch in der Kirche das Gegenteil und ist mit allen Mitteln bemüht, ihre Ansicht in das Bett des Prokrustes zu zwingen. Zitat Ende, so dieser Erzbischof in Lettland. Einer der wenigen Kirchenführer, die in diesem Thema klar stehen. Wenn man da in Deutschland sucht, muss man schon sehr weit gehen in den Kirchen und zum Teil auch schon Freikirchen, um da noch klarstehende Männer und Frauen zu finden, die diesen Zeitgeist ablehnen. Dass es so weit kommen konnte, liebe Geschwister, ist ein Zeichen, dass wir in der Endzeit leben, in der sämtliche Ordnungen Gottes zu Boden gerissen werden. Und sicher kennt ihr die bekannte Stelle im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Ich lese jetzt nur vor, ohne es zu kommentieren. Es würde sonst zu lange werden. Aber da steht es ja alles vorausgesagt für die Endzeit, für die letzten Tage dieser Welt. Und da sehen wir wieder, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Kein Mensch hätte das voraussagen können. Da heißt es nämlich in 2. Timotheus 3, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, in denen leben wir jetzt, schlimme, geradezu besessene, dämonische Zeiten kommen werden. Denn die Eltern, ich habe jetzt selber so übersetzt aus dem Griechischen, die Menschen werden viel von sich halten, sie werden geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, die ganze antiautoritäre Erziehung, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos. Keine Grenzen werden mehr anerkannt. Wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust oder auch das Vergnügen, Lustprinzip, ja, mehr als Gott. Hauptsache, ich habe meinen Spaß, ich lebe mich jetzt aus, freie Liebe, hemmungslose Sexualität, all diese Dinge, ne, das ist unsere Zeit. Sie lieben das mehr als Gott, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Das ist noch das Schlimme, die ganze Heuchelei, ein Schein der Frömmigkeit. Und dann heißt es für echte Gläubige, solche Menschen meide. Wir sollen mit ihnen keine Gemeinschaft haben. Aus solchen sogenannten Kirchen weggehen, wo das alles toleriert wird. Ich muss doch erklären kurz, erst vor einigen Wochen hatten wir den ersten Christopher Street Day in unserer Heimatstadt Pforzheim. Das hat es in über 2000 Jahren Stadtgeschichte noch nie gegeben, dass die Menschen sich da zum Teil splitternackt ausgezogen haben auf der Straße. Da kam auch, wir hatten einen Missionsstand gehabt, da kam eine junge Dame oben ohne an den Stand, hat nur noch die Brustwarze ein bisschen beklebt gehabt. Da hat die Polizei gesagt, deshalb können wir sie nicht festnehmen, weil die hat ja noch ein bisschen was draufgeklebt. Ja, und so. Und die Kinder, alle haben es da gesehen, andere, die war unten ohne und solche Dinge. Das ist alles diese endzeitliche Unzucht, die überhand nimmt. Und sie lieben die Wollust mehr als Gott. Aber damit soll man nichts zu tun haben, vor allem, wenn sich das in Kirchen einsteigt. Und dann, das wollte ich sagen, die Pforzheimer Dekanin, das ist die Chefin aller Pfarrer und Pfarrer, Sternchen innen in der Stadt. Diese Dekanin hat, und ich habe es, Gott hat so gelenkt, wir sind gerade zufällig auf den Marktplatz gekommen, als die gesprochen hat. Wir dachten, wir gucken mal, was da läuft beim CSD. Und gerade im Moment, als wir kamen, hat sie ihre Rede gehalten und hat die Sätze gesagt, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so zitiere, Gott ist queer, Pforzheim ist queer. Genau wie auf dem Kirchentag dieser Pastor aus Südafrika, was da unwidersprochen auf dem Kirchentag vor 20.000 Menschen in Nürnberg am Schlussgottesdienst gepredigt, in Anführungsstrichen, werden konnte. Der hat ja alle Register gezogen, auch Black Lives Matter und sich festkleben und alles. Also wirklich alles, was ging, um zu provozieren. Aber keiner von den Kirchenleuten hat bisher wirklich widersprochen. Es gibt jetzt eine kleine Gruppe von Bekenntnispfarrern in Baden, die gesagt haben, die Kirchenleitung soll sich davon distanzieren. Ob da was kommt, bleibt abzuwarten. Ich habe jetzt noch eins nachgelegt, kurz bevor ich abgefahren bin zur Konferenz, und hat auf meinem Telegram-Kanal gesagt, wann kommt das Lehrzuchtverfahren für diese Pforzheimer Dekanin? Wird wahrscheinlich nichts kommen, aber fordern kann man es ja mal. Ich bin ja schon längst ausgetreten, aber trotzdem kann man ja sich noch äußern als Bürger. Ja, und dann heißt es noch, dass wir solche Menschen meiden sollen. Wir sollen keine Gemeinschaft, schon gar keine Kirchengemeinschaft mit solchen Menschen haben. Spätestens dann ist der Zeitpunkt, wo man sagen muss, gehe aus Babylon. Sonst machst du dich mitschuldig fremder Sünden. Es heißt dann noch weiter, dass das Menschen mit zerrütteten Sinnen sind, untüchtig zum Glauben, aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto schlimmer. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, nämlich die Heilige Schrift. Ganz wichtiges Kapitel 2. Timotheus 3. Die letzten Tage. Und deshalb wundern wir uns nicht. Und ich sage euch mal so, vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber ich kann das eigentlich alles nur verkraften, weil ich weiß, dass wir in der Endzeit leben, dass das so kommen muss. Und da freue ich mich sogar, dass das Wort Gottes sich erfüllt, sich bewahrheitet. Auch wenn wir da nicht mitmachen dürfen. Wir müssen uns davor absondern, in guter Weise. Heilig sein heißt sich absondern vom Bösen. Nicht mitmachen, aber wissen, es geschieht so. Beten für die Verirrten dürfen wir durchaus, dass sie umkehren. Das sind nicht unsere Feinde, aber die Feinde des Herrn, damit eigentlich auch unsere. Aber wir sollen ja beten für die Feinde, ja. Und sie zum Herrn hinlieben, trotzdem immer wieder auch ermahnen. Die Ermahnung gehört gerade auch zur Liebe, wie auch in der Erziehung. Denn wenn keiner was sagt, dann wird es immer noch schlimmer und geht alles noch schneller den Bach hinunter. Also selbst wenn das Böse ausreift und wir wissen, es ist Endzeit, wir selber dürfen da nicht mitmachen. Wir müssen mahnend und deutlich unsere Stimme erheben. Das tun wir auch bei diesen Endzeitkonferenzen. Es ist ein Generalangriff im Gange auf die Seelen unserer Kinder, und gleichzeitig eine Kriminalisierung des Christentums in Schule und Politik und auch in Kirchen zunehmend, so paradox das klingt. Wir leben ja in dieser postmodernen Zeit, wo der Antichrist sich ankündigt. Postmodern, das ist so, dass die Werte schon aufgelöst sind. Und heute gelten diese Parolen, Gott ist tot oder es gibt keine festen Werte und Autoritäten mehr. Das ist der Relativismus, alles ist im Fließen. Oder alles ist ein Produkt des Zufalls und der Evolution, die Evolutionslehre im Gefolge von Darwin. Der Mensch selber bestimmt seine Identität, ob ich Männlein oder Weiblein oder sonst was sein möchte. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind fließend, wird behauptet. Die Kinder sollen ihr Geschlecht selber wählen und sie sind antiautoritär zu erziehen. Das sind einige dieser Anti-Werte unserer Zeit, so muss man schon sagen. Es sind ja keine wirklichen Werte mehr. Anti-Werte würde ich das nennen und Auflösung aller Werte Gottes. Und wo kommt das her? Es wurde schon mehrfach erwähnt diese Tage, aus dieser, natürlich aus der Lüge der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Aber neuzeitlich jetzt, vor allem durch diese 68er Studentenrevolution, die ja wir Älteren miterlebt haben, manche aktiv dabei, auch ich schon als 10-jähriger Schüler, ich war damals 10, habe da voll mitgemacht früher in diesen Entwicklungen. Ich habe das später bitter bereut, dass ich einer der ganz kleinen Vorläufer der Grünen wurde. Das würde ich heute nie mehr tun. Aber damals waren wir alle begeistert von diesen Demonstrationen und so weiter. Und was eigentlich dahinter steckt, diese neomarxistische Reformpädagogik, das sind ja die Vordenker dieser Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse. Da müssen wir jetzt viel drüber sagen, aber es geht auch hier um Triebbefreiung. Wenn der Mensch seine Triebe auslebt, dann ist er glücklich. Wir brauchen keinen Gott mehr, wird behauptet. Selbstverwirklichung, all diese Denkstrukturen, das geht auch unter anderem auf diese neomarxistische Sozialphilosophie der Frankfurter Schule zurück. Das Hauptziel ist, man will alle überlieferten Werte und Autoritäten, insbesondere biblisch-christliche Werte, hinterfragen und abschaffen. Vor allem die Autorität Gottes, die Autorität eines intakten Elternhauses mit Vater und Mutter und auch die Autorität verantwortungsbewusster Lehrer und Erzieher. Ich gebrauche weiterhin das generische Maskulinum, Lehrer und Erzieher. An ihre Stelle sollen sozialistische Umerzieher treten, Veränderungsagenten, wie man es auch nennen kann. Vor allem in den Kindergärten und Schulen, um die Jugend zu erreichen. Das ist ja das Ziel. Die Alten im Seniorenheim, die lässt man zum Teil noch in Ruhe. Die sterben ja sowieso bald, ja, so mal ein ganz knallhartes Denken hier. Es geht darum, die junge Generation, wie es auch im Kommunismus war, dass die umerzogen werden. Deshalb müssen wir beten für unsere Kinder und Enkel und sie auch rechtzeitig informieren und bibelfest machen. Ja. Darauf komme ich noch am Schluss zurück. Ja, man will die Kinder von frühester Kindheit an ihren Eltern entfremden, zum Beispiel durch Krippenplätze, möglichst schon gleich nach der Geburt die Kinder den Eltern wegnehmen. Die Lufthoheit über die Kinderbetten, das hat schon der jetzige Kanzler Scholz schon vor vielen Jahren propagiert. Und das ist natürlich ein Verbrechen an den Kinderseelen, wenn man die Kinder dem Elternhaus wegnimmt. Vor allem, je jünger sie sind, ja, umso mehr sind sie natürlich auch beeinflussbar. Und was noch schlimmer ist, man will den Kindern von frühester Kindheit an angebliche sexuelle Bedürfnisse aufzeigen. Das haben doch kleine Kinder noch gar nicht. Das kommt eigentlich frühestens in der Pubertät. Und auch da brauchen sie ja noch Bewahrung und nicht Verführung. Was für ein Verbrechen an den Kinderseelen. Man macht sie mit sämtlichen Abartigkeiten bekannt. Ich weiß noch, wie schon vor Jahrzehnten ein neomarxistisches Theaterkollektiv namens Rote Grütze durch die Lande zog. Kennt das jemand? Da haben sie Kondome verteilt und alles Mögliche an Kinder in Schulen und Kindergärten. Unglaublich. Also wir schützen unsere Kinder vor sowas. Und da haben sie genau das Gegenteil gemacht. Wo ich damals, ich weiß noch, mit dem Pforzheimer Dekan darüber diskutiert habe. Damals war es noch ein Mann. Der war aber auch schon sehr modernistisch. Dann hat er gesagt, ach, ist doch alles nicht so schlimm und so. Alles runtergespielt. Ja, die traditionelle Familie soll zerstört werden, stattdessen sollen alternative Lebensformen ihre Stelle einnehmen. Und der Einfluss auf die Medien ist heute schon sehr groß, auch auf Streamingdienste wie etwa Disney und so weiter. Ich weiß, dass der Gouverneur von Florida schon den Disney-Konzern immer mehr beschränkt hat, damit sie diese Gender-Propaganda nicht noch weiter ausdehnen. Also es gibt auch Gegenkräfte bei konservativen Politikern in den USA, auch bei uns in anderen Ländern, auch in Ungarn, Orban möchte da auch manches stoppen, wird dadurch sehr stark angegriffen von dieser gottlosen EU. Ja, aber das sind alles Dinge, es ist eigentlich ein Kampf der Kulturen im Gange, weltweit, in USA, in Ungarn, in Deutschland eigentlich auch, wobei hier es nur bisher Minderheiten sind, die eigentlich den Mut haben, den Mund aufzumachen. In anderen Ländern gibt es schon viel mehr mutige Menschen, nicht alles Christen, es sind einfach oft auch normal denkende Menschen, die noch denken, das kann doch nicht stimmen. Ich sehe eigentlich nur zwei wirkliche Geschlechter, abgesehen von, es gibt manchmal Missbildungen, da spricht man dann so von Intersexuellen. Aber ansonsten gibt es da nichts. Ja. Ich werde das noch gleich beweisen. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sünde, 2. Thessalonicher 2, der wird immer offensiver. Er setzt sich ja über alle Gebote Gottes hinweg und setzt sich in den Thron Gottes, auch auf dem Gebiet dieser Gender-Ideologie. Im Jahre 2005 bereits erschien in den USA ein sehr wichtiges Buch von Janet Folger. Vielleicht können wir das auch mal in Deutschland veröffentlichen. Wir haben ja hier einen Jeremia-Verlag, auch unter uns hier, immer wieder Anregungen. Und das Buch heißt auf Amerikanisch The Criminalization of Christianity, das heißt die Kriminalisierung der Christenheit. Und damit ist ein bibelgebundenes Christsein gemeint, das immer mehr als kriminell, verbrecherisch hingestellt wird. Und auf Seite 82, 83 des Buches im Amerikanischen veröffentlichte Janet Folger die homosexuellen Agenda, und die war bereits verabschiedet worden, schon am 25. April 1993 bei einem Gay Pride March, also deutsch schwulen Stolz Marsch, in Washington D.C., auch übrigens der Hauptstadt des Freimaurertums. Da gibt es auch den Tempel 33 Grad schottischer Ritus, den ich mit einer Besuchergruppe sogar schon mal besichtigen durfte. Wir haben uns gewundert, dass wir da hinein durften, Albert Pike und alles, diese ganzen Freimaurer-Altäre konnten wir alle fotografieren sogar. Aber das ist die Hochburg des Freimaurertums, wo auch die Präsidenten gekürt werden und alles. Und da ist auch dieser schwulen Stolzmarsch gewesen, 1993. Und da haben sie folgende Punkte beschlossen. Und das ist inzwischen ja weitgehend durchgesetzt, diese Agenda. Erstens, alle Sodomiegesetze sollen aufgehoben werden und alle Formen von sexueller Ausdrucksweise, einschließlich Pädophilie, soll legalisiert werden. Das haben die damals schon propagiert. Sodomiegesetze sind die ganzen Gesetze, was Homosexualität angeht, was verboten war damals noch weitgehend. Zweitens, die Verteidigungshaushaltsgelder sollen umgewandelt werden, um AIDS-Patienten medizinische Versorgung zu ermöglichen. Das ist ja noch okay, aber dann, um Geschlechtsumwandlungsoperationen vorzunehmen. Das haben wir schon in den 90er Jahren gefordert. Drittens, die gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption soll legalisiert werden. Viertens, homosexuelle Erziehungsprogramme sollen auf allen Ebenen der Erziehung, einschließlich Grundschulen, eingeführt oder angeboten werden. Fünftens, Verhütungs- und Abtreibungsdienste sollen verfügbar gemacht werden für alle Personen, unabhängig vom Alter, also auch schon für minderjährige Mädchen. Sechstens, Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen. Und siebtens, besonders alarmierend für Christen, der siebte Punkt, religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen verboten werden. Also du darfst nichts mehr Kritisches sagen gegen diese Lebensformen. Und noch einiges andere wurde da gefordert. Nun, ich möchte vielleicht an der Stelle erwähnen, dass wir, was Homosexualität etwa angeht, diesen Menschen ja im Gebet helfen möchten und auch in praktischer Hilfe. Ist heute auch schon eingeschränkt, nur noch möglich, weitgehend verboten, die sogenannte Konversionstherapie. Jens Spahn, selber homosexuell, hat sich ja dafür eingesetzt, dass das verboten wird. Aber wenn ein Mensch selber das wünscht, ich denke, das kann einem niemand verbieten, ja, wenn er sagt, eigentlich leide ich darunter, ich möchte da frei werden, wie soll uns das jemand verbieten? Ja, der Mensch will es ja selber. Und wir wollen also dem einzelnen homosexuell empfindenden Menschen, wir wollen ihn nicht diskriminieren, wir wollen ihm aber auch seelsorgerlich helfen und beistehen, damit er zur biblischen Orientierung der Heterosexualität, also Ehe zwischen Mann und Frau, findet, die Gott uns schöpfungsgemäß geschenkt hat und wozu er uns in seinem Wort anweist. Also jetzt nicht mit dem Finger auf diese Menschen zeigen, ja, sondern einfach beten, helfen, wo sie es wünschen, dürfen wir das ja auch ganz offiziell. Und ja, das ist also, da müssen wir auch Gott mehr gehorchen als den Menschen, wenn solche Dinge kommen. Jetzt zur Definition. Was ist Genderismus eigentlich? Oder man sagt manchmal auch Gender Mainstreaming. Das kommt von Lateinisch Genus, Geschlecht, Art, Gattung, Generation bedeutet dieses Wort. Und das wird entgegengestellt als das angeblich frei wählbare soziale Geschlecht, wird das entgegengestellt dem Sexus, dem biologischen Geschlecht. Man sagt also und behauptet, es gibt zwar biologisches Geschlecht, aber dieses Genus, das kann man sich selber wählen, also soziales, gewähltes Geschlecht. Die Feministin Simone de Beauvoir, Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, diesem existenzialistischen Autor und Philosophen, die hat gesagt, on ne naît pas femme, on le devient. Wer kann es übersetzen?
Man ist keine Frau, man wird dazu gemacht.
Ja, genau. Man wird nicht geboren als Frau, sondern man wird es oder wird dazu gemacht. Also sozial praktisch. Was natürlich Unsinn ist. Ja? Aber das heißt, man will nicht Gottes Schöpfung anerkennen, sondern selber Gott spielen. Das ist letztendlich dieser Versuch sein will, wollen wie Gott. Der US-amerikanische Psychologe John Money, schreibt sich wie Geld, Money, Nomen ist Omen, der hat ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Theorie entwickelt, dass das Geschlecht eines Menschen nicht vom Schöpfer gegeben ist, sondern erst mit etwa 3 Jahren entwickelt sei und sich vorher beliebig verändern lasse. Beliebig veränderbar bis zum 3. Jahr. Und dann hat er herumoperiert. Er hat wirklich viele Menschen kastriert, umoperiert, alles Mögliche gemacht. Menschenexperimente, der Name Money. Ne? Und 1966 versuchte er zum Beispiel den wegen einer missglückten Genitalbeschneidung verstümmelten jungen Bruce Reimer zu einem Mädchen namens Brenda umzuwandeln. Er ließ ihn kastrieren, überschwemmte ihn mit weiblichen Hormonen und steckte ihn in Mädchenkleider. Als Bruce 14 Jahre alt war, erfuhr er davon und versuchte verzweifelt, die Umwandlung rückgängig zu machen. Was natürlich nicht mehr ging, wenn er kastriert war. Und schließlich nahm er sich im Jahr 2004 das Leben. Ich habe ja vorhin erwähnt, diese Statistik mit den vielen Selbstmordgefährdungen. Also Mannys Experiment war missglückt und viele von Mannys Opfern schlossen sich zu Selbsthilfegruppen zusammen, um sich gegenseitig beizustehen. Welche seelische Not diese Menschen haben, das ist unbeschreiblich. Professor Dr. Manfred Spreng ist Professor für Physiologie und Biokybernetik und er hat viele Studien angestellt über den Unterschied zwischen Mann und Frau. Natürlich gibt es nach wie vor die biologischen Unterschiede, was die Geschlechtsorgane angeht. Außer eben bei solchen Menschen, die verstümmelt sind, davon spricht Jesus in Matthäus 19. Manche sind nicht geschaffen zur Ehe, ja, und so weiter. Da gibt es manchmal Fehlentwicklungen, ist aber eine Krankheit eigentlich. Aber sonst sind wir auch genetisch, biologisch als Mann und Frau geschaffen. Und das zeigt sich zum Beispiel auch, außer an den Geschlechtsorganen, etwa am unterschiedlichen Volumen des Gehirnkerngebiets. Beim Mann sind es ca. 0,27 Kubikmillimeter, bei der Frau ca. 0,12 Kubikmillimeter. Es gibt eine unterschiedliche Neuronenanzahl, beim Mann ca. 35.000, bei der Frau ca. 20.000. Die Frau hat einen geringeren Langsamwellenschlaf und häufiger Schlafstörungen als Männer. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ist klar. Dann gibt es bei der Frau eine stärkere Vernetzung der beiden Hirnhälften als beim Mann. Das gleicht wieder die geringere Neuronenanzahl aus, dadurch, dass die beiden Hirnhälften stärker vernetzt sind. In der Regel haben Frauen eine bessere Sprachbegabung und Männer eine bessere mathematische Begabung, aber keine Regel ohne Ausnahme. Zum Beispiel bei uns ist eine Ausnahme, ist andersrum. Also das gibt's auch. Meine Frau kann viel besser rechnen als ich. Deshalb, aber das ist so der Durchschnitt. Und es gibt Angst von Kleinkindern bei Fehlen der Mutter viel mehr als beim Fehlen des Vaters, weil diese engere Mutter-Kind-Beziehung da ist, schon biologisch. Ja, das Kind ist ja im Leib der Mutter herangereift und dann auch von ihr geboren worden. Ja, aus biblischer Sicht ist Gender Mainstreaming, Mainstream heißt, dass das zum Hauptstrom werden soll, nichts anderes als Sünde, Loslösung von Gott. Und zum Scheitern verurteilt, da der Mensch nicht wirklich sein ihm von Gott gegebenes Geschlecht ablegen kann und verändern kann. Er meint zwar, er könnte das, aber es ist eigentlich nichts anderes als eine Selbstverstümmelung in verschiedene Richtungen. Und die Menschen, die leiden dann drunter, wenn sie merken, ich habe doch einen Fehler gemacht. Ja. Man kann wirklich nur jedes Menschenkind davor warnen und sagen, nimm dich doch dankbar so an, wie Gott dich geschaffen hat. Du bist so wunderbar geschaffen. Bei uns hat sich jetzt auch eine junge Frau taufen lassen, die war auch in dieser Szene drin, hin und her gerissen, junge Mädchen. Und es ist so eine wunderbare Schwester, die hat zum Glauben gefunden, hat gesagt, wie gut, dass du eine Frau geblieben bist. Ja. Es wäre ja unmöglich jetzt, wenn du da verkleiden würdest als Junge. Die kann sich jetzt wirklich dankbar annehmen, hat auch einen jungen Mann kennengelernt. Und also es ist wunderbar, wenn man das wirklich annehmen kann, wie Gott einen geschaffen hat. Der Pädagoge Gerhard K. Ulrichs, nicht zu verwechseln mit dem Bischof, der so heißt, Gerhard K. Ulrichs, der schreibt dazu: Gender-Ideologie. Sprechen Sie dieses Fremdwort getrost deutsch aus. Gender-Ideologie. Unter Gender sollen wir ein gefühltes soziales Geschlecht verstehen, wofür sich jeder frei entscheiden soll. Die angeblich anerzogenen Geschlechterrollen will man zur Gendergleichheit nivellieren. In dieser ehe- und familienfeindlichen Ideologie mischen sich egalitäre Ideen, also gleichmacherisch, man kann auch sagen sozialistisch, ja, alles gleich machen, steckt dieses Denken dahinter, atheistisch, ohne Gott, marxistisch, neomarxistische und feministische Ideen. Es geht, wenn Sie es biblisch benennen wollen, nicht um Freiheit im biblischen Sinne, sondern um Zügellosigkeit. Es geht um heidnische, schöpfungswidrige Unzucht. Nichts anderes. Zitat Ende. Und er sagt noch zu Mainstreaming, Hauptstrom, ein Tarnwort, das vom englischen Zeitwort to mainstream abzuleiten ist, zum Hauptstrom machen, das heißt durchsetzen. Der Genderismus bietet also zugleich eine Durchsetzungsstrategie. Er hat bei geheimen Abstimmungen in Volksvertretungen oder bei fairen Volksentscheiden keine Chance. Also versucht er, sich auf undemokratischen Wegen durchzusetzen. A, durch intensive Lobbyarbeit, insbesondere in den Vereinten Nationen und in der Europäischen Union, aber auch zum Beispiel in den EKD-Kirchenleitungen und Synoden, inzwischen auch bei den Katholiken und Freikirchen übrigens. Dann B, durch besonders entchristlichte Berufsgruppen. Gibt es ja Gruppen, wo sehr wenig Christen tätig sind. Zum Beispiel politisch korrekte Journalisten, Fernsehkommentatoren, Talkmaster, Filmer und etliche Künstler. Und durch verborgene Trendsetzer, die die Auswahl von Themen und Kampagnen festlegen und koordinieren und das Hoheitsrecht beanspruchen, Begriffe zu bewerten und zu definieren, Machtergreifung durch Sprachregelungen, die unser Denken regeln sollen. Also zum Beispiel habt ihr ja schon gemerkt, dass immer neue Begriffe auftauchen. Zum Beispiel haben wir schon gestern gehört, homophob, eine neue Krankheit. Ja, jeder, der das nicht akzeptiert, diesen homosexuellen Lebensstil, der gilt als von einer Angstkrankheit besetzt, müsste an sich therapiert werden. Also es hat sich genau geändert. Früher galt Homosexualität erst als Sünde, dann als Krankheit, auch das haben wir abgeschafft. Und jetzt sagt man, die, die dagegen sind, sind eigentlich krank. Ja, wer hat sich jetzt geirrt? Unsere Väter über Jahrtausende oder jetzt die neueste Generation, die jetzt alles besser weiß? Dann genauso islamophob, ja, wer also nicht den Islam toll findet, der ist auch krank eigentlich, weil er ja Angst hat vor Muslimen und so weiter. Und also man kann jeden, der nicht konform ist, irgendwie in die Schublade einer Krankheit stecken oder eines böswilligen Denkens, die bösen Fundamentalisten, ihr kennt das ja alles, oder die Nazi-Ecke, noch schlimmer, ja, oder Antisemitismus, wir haben gehört, wie also Menschen in Schubladen gesteckt werden, mit Etiketten belegt, auch wenn sie das gar nicht vertreten und eigentlich normal biblisch denken. Inzwischen wird in verschiedenen Ländern bereits offen nachgedacht über die Legalisierung von Polygamie oder Polyamorie, also Zusammenleben mit mehreren Partnern, Inzest, Verkehr mit nahen Blutsverwandten und auch Sodomie, Verkehr mit Tieren, was ja auch hinter den Kulissen schon längst auch in Europa stattfindet. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Gender-Ideologen haben es geschafft, bis in politische Parteien und Spitzengremien hinein Einfluss zu gewinnen. Und ich weiß nicht, wann habt ihr denn zum ersten Mal gehört von Gender überhaupt? Ist noch nicht so lange her, ja? Ein paar Jahre. Aber wisst ihr, das wird ja schon seit Jahrzehnten wurde das vorbereitet. Und im Wikipedia-Lexikon steht zum Beispiel Folgendes zu lesen. Und da sehen wir, wie auch wir Christen geschlafen haben über Jahrzehnte. Ich habe erst mal davon gehört, ich glaube, das war 2005 oder noch später. Aber in Wikipedia steht, der Begriff wurde erstmals 1985 auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später, 1995, auf der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking propagiert. Und übrigens, ich habe inzwischen Näheres darüber gehört, wie das ablief in Peking 1995. Man hat gewartet, die Konferenz verlängert, bis die zum Beispiel die Frauen aus Afrika, die da noch etwas konservativer sind, sich die Übernachtungen nicht mehr leisten konnten und abreisen mussten. Und da hat man mit denen, die so aus den westlichen und nördlichen Nationen, die da so ganz liberalisiert sind schon, mit denen hat man dann die Abstimmungen gemacht. Die Konservativen, die haben sich dann nicht mehr leisten können. Die waren aus ärmeren Ländern und so, die waren dann schon abgereist. Also so die ganz, man sagt ja linke Masche, nicht? Ohne politischen Zungenschlag, aber wirklich gelinkt wurden die. Also 1995. Und dann heißt es weiter in Wikipedia, bekannt wurde Gender Mainstreaming, insbesondere dadurch, dass der Amsterdamer Vertrag 1997 bis 1999 das Konzept zum offiziellen Ziel der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union machte. Und da haben wir ja wieder das Europaparlament in Straßburg mit der Genderfigur. Offizielles Ziel der Gleichstellungspolitik. Von höchster politischer Stelle wird es gefördert, UNO, EU, Regierungen, Bundesregierung, Landesregierungen, Kommunalverwaltungen bis hinunter in die untersten Ebenen. Warum eigentlich? Ja? Geistlich gesehen sehe ich hier eigentlich einen der letzten Aufstände gegen Gott und der Mensch selber will hier Gott spielen und sich neu definieren. Etwa was die EU betrifft, heißt es in Artikel 2 des Lissabonner Vertrags unter der Überschrift Werte der Europäischen Union. Ja, welche Werte hat die EU denn? Gott hat keinen Platz gefunden, das wissen wir ja. Ne? Sogar der Papst hat noch verlangt eigentlich, dass Gott drinstehen sollte. Noch nicht mal der konnte das durchsetzen, abgesehen von römischem Katholizismus, will ich nichts drüber sagen. Aber es steht nicht drin. Stattdessen Artikel 2, Lissabonner Vertrag, da heißt es, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Da steht also nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichheit. Man muss da schon genau hören. Also kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Auch nicht, was das Geschlecht angeht. Das ist die Auflösung der gottgegebenen Schöpfungsordnung. Das steht hier als Grundwert der Europäischen Union. Deshalb bin ich kein Freund dieses neuen Europas. Ich sehe das wiederauferstandene Tierreich aus dem Propheten Daniel prophetisch. Darüber habe ich auch schon gesprochen, das ist jetzt nicht das Thema. Aber das ist diese geistliche Dimension, dass hier das Tierreich aufersteht mit Zentrum in Europa. Die absolute Wahrheit wird aufgelöst durch beliebige Vielfalt, sogenannten Pluralismus, und einen falschen Toleranzbegriff mit relativierender Sachtoleranz. Geschrieben mit freimaurerischer Handschrift. Und die schöpfungsgemäße Unterscheidung der Geschlechter wird beseitigt. Ja, ich komme so ganz langsam zum Ende. Bei uns gibt es ja vor allem einige Parteien, die das ganz stark forcieren, in Deutschland, auch in der Schweiz, vor allem die Grünen und Roten Parteien, so ja, pauschal gesagt. Aber auch andere, die sich christlich nennen, haben sich zunehmend diesem Zeitgeist geöffnet und ja, also es gibt aber Parteien, die auch ganz klar dagegen kämpfen, zum Beispiel in der Schweiz, die EDU, Eidgenössisch-Demokratische Union, eine christliche Kleinpartei, die aber hier doch wesentlich mehr Stimmen hat als in Deutschland, die christlichen Kleinstparteien, die es auch bei uns in Deutschland gibt. Und dann gibt es auch konservative Parteien, da möchte ich jetzt hier keine Parteiwerbung machen, das müsst ihr selber prüfen. Wenn ihr zur Wahl geht, legt immer, ich sage mal, die 10 Gebote, neben die Parteiprogramme, ja, da könnt ihr sehen, auf politischer Ebene, wo hier die Maßstäbe sind, was da am nächsten dran ist und was weiter entfernt ist. Ja, was sagt nun Gott dazu? Ganz klar, 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Das kann keiner dran rütteln, das steht fest wie Felsen. Und wenn noch so oft das in Frage gestellt wird, wir dürfen immer wieder zitieren, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und nicht als diese vielen Geschlechter, die ich euch heute am Anfang so begrüßt habe, ja, um euch zu zeigen, welche Dimensionen das annimmt inzwischen. Also was da alles steht, viertes Geschlecht und Batsch und Hermaphrodit, Two-Spirit, drittes Geschlecht, Intersternchenmann, Intersternchenfrau, also ich will es nicht wiederholen. Völlig absurd. Und ich kann jetzt fragen, hier oder in dem großen Saal, ist jemand hier, der nicht Mann oder Frau ist? Ich habe noch nie eine Meldung bekommen, dass jetzt nicht nur Männer oder Frauen da sind. Vielleicht sind wir in christlichen Kreisen hier schon eine Ausnahme, ich weiß es nicht. Aber ja, offenbar sind die nicht so reich gesät, diese anderen Geschlechter. Würde mich mal interessieren, ja, wenn da jetzt einer kommt, ich bin irgendein Batsch und so, ja. Okay, ja, aber noch keinen getroffen bis jetzt. Im Epheserbrief Kapitel 6 steht: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Auch das ist wichtig, dass wir die Kinder hier besonders beschützen durch die christliche Erziehung. Am Anfang muss man ihnen einfach auch Dinge verbieten oder sie auch aus Unterrichtseinheiten herausnehmen, die wirklich gefährlich sind, die völlig antichristlich sind. Da muss man auch Nachteile in Kauf nehmen, bis hin zum Gefängnis, wie es einige Eltern erleben mussten, die gesagt haben, nein, ich lasse mein Kind nicht in diesen enthemmenden sogenannten Sexualkundeunterricht. Man kann das auch auf keusche Weise unterrichten, ja, das geht auch. Aber wo man müsste als Eltern fragen, wie macht ihr das in der Schule? Was wird da den Kindern zugemutet? Und wenn das dann unsittliche Dinge sind, dann muss man ganz klar sagen, nein, bitte nicht. Oder unsere Kinder kommen da nicht. Da muss man wirklich konsequent sein. Genauso bei okkulten Dingen. Wir haben zum Beispiel ein gutes Verhältnis gehabt zu den Lehrern und Lehrerinnen in der Grundschule. Das war damals noch nicht die christliche Schule, da haben wir sie erst später hingeschickt. Und dann konnte man auch mit den Lehrern reden und sagen, nein, unsere Kinder gehen nicht mit in das Theaterstück Die kleine Hexe zum Beispiel. Auch das ist ein großes Thema. Also da einfach hier im Gespräch sein, beten auch für die Lehrer, aber auch deutlich Position beziehen. Wenn die, ja, sage ich mal, nette Leute sind, dann werden die das akzeptieren. Aber es gibt manchmal auch verbohrte Ideologen und Ideologinnen. Da muss man aber auch bereit sein, mit geistlichen Waffen zu kämpfen, auch mit dem Gebet, aber auch zu leiden, wenn man dann auch Konsequenzen tragen muss als Christ. Ja, das Ziel sollte sein, nicht Gender-Mainstreaming, sondern Familien-Mainstreaming. Die biblische Familie von Mann und Frau und biblische Erziehung statt staatliche Umerziehung. Also nicht die Auflösung der Geschlechter, sondern die Förderung der Ehe und Familie sollte propagiert werden. Und da sind wir alle aufgerufen, da beizutragen. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau und, wenn es Gott schenkt, mit Kindern. Also die klassische, traditionelle Familie. Das ist die einzige Familie, die eine Verheißung hat. Es gibt natürlich Singles, also bitte, das ist klar. Oder auch Eltern, die keine Kinder kriegen. Aber auch Singles haben eine Verheißung. Zum Beispiel der Apostel Paulus war Single. Der hat viele geistliche Kinder gezeugt durch seinen Missionsdienst. Und dann gibt es eben auch Ehepaare, denen kein Kind gegönnt ist, aber auch die können geistliche Kinder zeugen, ja, durch Mission, durch Vorleben des Glaubens. Sie können auch Kinder adoptieren. Aber jedenfalls Mann und Frau, nichts anderes. Die Familie ist die einzige Keimzelle, die eine menschliche Gemeinschaft dauerhaft sichert und stabil erhält. Auch was das Rentensystem angeht. In der Bibel steht, in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 8, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und so wollen wir auch beten um die Reinheit in unserem eigenen Herzen, in unseren Familien und auch für die Kinder. Dass wir sie auch da informieren und bewahren vor dem Bösen. Auch was die modernen Medien angeht, wo ja auch viel Schmutz und Müll in die Herzen transportiert wird. Hebräer 13, 4 steht, die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Und in 1. Korinther 6, ab Vers 9 lesen wir ausführlich, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, wird manchmal auch mit Homosexuelle übersetzt, ja, die das praktizieren, ja, das ist gemein. Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Also alle diese nicht. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Von allen Sünden gibt es Umkehr. Und es gibt nicht nur diese sexuellen Sünden, sondern wie wir gehört haben, vieles, vieles andere, Lüge, Betrug, Neid, Hass, das sind alles auch Sünden und überall dürfen wir umkehren davon. Auch wenn wir als Christen auch noch manchmal versagen, das wissen wir ja auch. Ich schließe mich nun auch abschließend der Meinung von Janet Folger an in ihrem Buch Die Kriminalisierung der Christenheit, die dazu aufruft, wir sollen die Köpfe als Christen nicht in den Sand stecken, sondern mutig die biblische Wahrheit bezeugen, auch bei solchen Konferenzen. Und das umso mehr, als wir sehen, dass sich der Tag des Herrn naht. Also nicht sich ängstlich zurückziehen, sondern gerade missionarisch auf die Straßen gehen. Das machen wir auch seit vielen Jahren. Kann ich euch nur ermuntern, das Wort Gottes weiterzusagen, nicht zu schweigen und auch die biblischen Werte zu verkündigen. Als zum Beispiel dieser Christopher Street Day in Pforzheim war, haben wir eine Kundgebung angemeldet, christliche Werte heute. Wir waren etwa 200 Meter von dem anderen Platz entfernt und die mussten alle bei uns durchlaufen mit ihren grünen Haaren und so und Regenbogen, falscher Regenbogen halt, die sie da hatten. Und es gab auch manche Gespräche, zum Teil auch gute Gespräche, zum Teil aggressive Angriffe, wo wir Polizei holen mussten. Aber ja, es war jedenfalls wichtig, dass wir präsent waren und wir haben einfach Flagge gezeigt für das Evangelium. Einfluss nehmen dürfen wir und sollten wir in den Schulen, auch in der Gesetzgebung, in den Massenmedien, in der Politik, den Wissenschaften, auf musikalischem Gebiet, auf dem Gebiet der Künste. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns einfach so vornehm zurückziehen und sagen, na, wir haben ja damit nichts zu tun, sondern es gilt einfach im guten Sinne Farbe zu bekennen, den biblischen Regenbogen zum Beispiel zu verkünden. Wir sind gerade dabei, einen Flyer, einen Aufkleber vorzubereiten. Der Regenbogen gehört Gott, liest die Bibel 1. Mose 6 bis 9. Ja, der sollte überall leben, an jeder Litfaßsäule, in jeder Stadt, wo es erlaubt ist natürlich, ja, da wo es erlaubt ist, und auf eurem Auto und so weiter. Das ist auch ein Bekenntnis in der heutigen Zeit. Janet Folger sagt, immer wieder werden die Begriffe uns übergestülpt. Wir werden als engstirnig hingestellt, als intolerant, als vorgestrig, als gesetzlich und die anderen präsentieren sich als fortschrittlich, modern, tolerant, pluralistisch. Aber nein, wir sollten deutlich machen, dass wir nur das Allerbeste vertreten für die Menschen, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 steht ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und zwar da, wo Dinge uns aufgezwungen werden, die ganz klar gegen die Bibel und gegen unser Gewissen als Christen sind. Da gilt es nicht zu schweigen. Wir haben es auch in der Corona-Zeit erlebt. Wir erleben es jetzt auch in der Kriegszeit und auch in dieser Gender-Ideologie. Wobei ich übrigens denke, dass das die Kriege und Krisen, die wir erleben, auch schon eine Antwort Gottes ist auf die ganzen Übertretungen von Gottes Geboten, von Gottes guten Ordnungen. Gott schweigt auch dazu nicht. Deshalb schließe ich mit dem Aufruf, Hände weg von unseren Kindern, schützt unsere Kinder und schützt euch selber, indem ihr treu dem Herrn nachfolgt und indem ihr die frohe Botschaft weitersagt. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass er dazu aufsteht. Lieber Heiland, wir haben jetzt manche schlimmen Dinge hören müssen, die in unserer Welt laufen. Wir wundern uns nicht, es ist Endzeit. Aber wir bitten dich, mach uns stark, mach unsere Gemeinden stark in dir und in deinem Wort, dass wir nicht abweichen zur rechten oder linken vom schmalen Weg, sondern dir treu dienen bis ans Ende, dass wir auch Mut haben, dich zu bezeugen in der Öffentlichkeit, dass wir nicht schweigen, sondern ja, dich bekennen und dein Wort und deine guten Gebote. Dazu schenk uns Mut und schenk deinen Segen. Amen.